Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die erste Folge der dritten Staffel?
Ja, sagen wir mal so, das gibt auf jeden Fall dem Harngang nochmal so ein, so eine andere Bedeutung.
Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Die beste Superheld-Innenserie läuft aktuell nicht auf Disney Plus, sondern auf Prime Video, The Boys. Die letzte Folge der aktuellen Staffel ist gerade gelaufen, also ist klar, dass wir dazu eine Podcast-Folge machen müssen. Wir, das sind diesmal Tim Seifert, Redakteur von Featured und Comics-Experte. Hi.
Hi Fabian.
Genau, dein Comicwissen wird bestimmt noch wichtig bei The Boys. Und mit mir, Fabian Douglas, ich bin der Host von GigaTV Mac und auch von diesem Podcast. Eventuell habt ihr mich schon mal gehört. Ja, als Eisbrecherfrage will ich ja meistens von dir wissen oder von uns wissen, was wir so als letztes geguckt haben. Kleiner Fun Fact, unsere Kollegin Lisa hat zum Beispiel vor kurzem damit angefangen, zum ersten Mal so richtig Game of Thrones zu gucken. Also nicht irgendwelche Recaps, sondern wirklich ab Staffel 1, Folge 1. Ich beneide sie ein bisschen um diese Experience, aber dann wollte ich mal fragen, was war es denn bei dir, Tim? Was hast du als letztes geguckt?
Bei mir war das jetzt tatsächlich die neue Staffel Stranger Things, die ich jetzt endlich mal nachholen musste. Dadurch, dass ich jetzt in der letzten Zeit durch alle möglichen anderen Verpflichtungen im Sinne von Obi-Wan, Mrs. Marvel, The Boys und allem möglichen Zeug einfach nicht dazugekommen bin. Jetzt habe ich endlich mal angefangen und ja, es ist ziemlich cool eigentlich. Also ich bin
ja nicht. Wie weit bist du jetzt?
Ich bin jetzt bei der 6. Folge. Und ja, ich bin ja allgemein nicht der größte Stranger Things Fan. Also ich finde es eine sehr, sehr solide Serie, aber ich war nie ganz auf dem Hype-Train drauf und war jetzt. Hab jetzt der Staffel auch nicht sonderlich entgegengefiebert oder so, aber ich habe eigentlich ganz meinen Spaß, auch wenn es meines Gefühls nach ein bisschen überladen ist, aber ist cool.
Ja, also ähnlich ging es mir ja auch. Also die erste Staffel ist ein All-Time-Classic, aber ab der Staffel 2 hat es doch schon irgendwie ein bisschen abgebaut und vor allem die dritte Staffel hat mir echt ein bisschen so die Lust verdorben, weil für mich war das so gefühlt, haben sich alle Figuren nur noch gegenseitig angeschrien, was das Gucken ein bisschen anstrengend gemacht hat. Aber jetzt die vierte Staffel ist deutlich besser. Vor allem der Einstieg hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe ja das Staffelfinale schon gesehen. Also darfst du dich da bei den letzten zwei Folgen auf insgesamt 4 Stunden Unterhaltung freuen, wenn du mal dazu kommst. Ich kenne das ja, dass wir so beruflich so viele Sachen parallel gucken müssen und irgendwann ist dann auch mal so das Gehirn voll, dass ich dann so sage, okay, sorry, ich habe jetzt die ganze Woche irgendwelche Marvel-Serien geguckt, ich will jetzt nicht auch noch am Wochenende keine Ahnung, eine Staffel Stranger Things bingen oder so. Deswegen habe ich auch mal was gemacht, was ich schon lange nicht gemacht habe. Ich habe mir einen Film angeguckt. Ich habe mir nämlich am Wochenende Promising Young Woman von Emerald Fennell nachgeholt. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast.
Ah, nice. Nee, dann bin ich leider auch noch nicht dazu gekommen. Aber jetzt, wo du es gerade wieder sagst, manchmal schreibt man sich ja auch so Filme auf die Liste, die man unbedingt sehen will, aber dann tritt's auch irgendwann so in den Hintergrund. Ich meine, ich habe auf dem Handy mittlerweile so eine Liste, da muss ich 4-5 Mal scrollen, bis ich irgendwann da unten bin. Es wird langsam etwas absurd, da muss ich echt auch mal wieder mich ein bisschen ranhalten.
Ja, mein Pile of Shame ist sehr groß, aber Gott sei Dank, vieles erledigt sich ja auch, weil vieles fliegt dann ja auch von Netflix wieder raus. Insofern wird dann irgendwann die Liste auch wieder ein bisschen kürzer. Aber nee, den wollte ich unbedingt sehen und also der wurde ja 2021 bei den Oscars für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet und zu Recht, es geht darum, also Prämisse trifft es nicht ganz, weil es steckt noch mehr drin, aber die Prämisse, das ist eigentlich auch das, was dann im Trailer gezeigt wird, eine Frau tut in Bars und in Clubs so, als sei sie sturzbesoffen und lässt sich dann immer von irgendwelchen einen großen Anführungszeichen Nice Guys ansprechen. Die schleppen sie dann also nicht irgendwie in ein Taxi, die stecken sie nicht in ein Taxi und fahren sie dann zu ihrer Wohnung, sondern die nehmen sie alle immer mit in ihre eigene Wohnung, um dann natürlich in der Hoffnung dann da irgendwie ganz einfach zu scoren. Und dann im unangenehmsten Moment wird sie dann halt, schaltet sie dann um von ihrem geschauspielerten, besoffenen Zustand in ihren nüchternen Zustand. und konfrontiert diese sogenannten Nice Guys damit, was sie da eigentlich gerade gemacht haben. Und das natürlich ist das jetzt nicht der ganze Film, sondern es hat auch noch eine tiefere Geschichte, aber den will ich jetzt nicht hier spoilern, denn es gibt einen Grund dafür, warum sie das macht. Und es ist nicht der Grund, der einem so spontan einfallen würde oder wo man jetzt als erstes denken würde. Also krasser Film, also krass gespielt von Carey Mulligan. Und ich habe das so beschrieben auf Letterboxd, so als 2 Stunden lang ein Kloß im Hals, but the good kind of Kloß im Hals, you know. Also kann ich nur empfehlen, den Film, knapp 2 Stunden, richtig gut.
Ja, klingt gut. Ja. Also ich musste bei der Prämisse immer so ein bisschen an Hard Candy denken, falls du dich noch an den Film erinnerst, weil das irgendwie von der Grundprämisse mich ein bisschen dran erinnert hat, obwohl es da natürlich eher um Pädophile geht.
Ja, der Film hat auch ein bisschen mit Hard Candy, aber ich würde ihn tatsächlich, Mini-Spoiler, mit Kill Bill vergleichen. Aber ohne das jetzt weiter zu erklären. Diejenigen unter euch, die den Film schon gesehen haben, die wissen, was ich damit meine. Ja, aber dann würde ich sagen, bevor wir dann mit den Serien anfangen, erstmal ein wenig Werbung. Nicht nur auf den Streaming-Plattformen, sondern auch im linearen Fernsehen gibt's viel zu entdecken. Vodafone hat da zum Glück ein passendes Angebot. Denn mit der neuen Gigakombi TV erlebt ihr nicht nur das gigaschnelle Mobilfunknetz von Vodafone, sondern auch das volle Programm von Giga TV Net inklusive Apple TV 4K. Als Neu- oder Bestandskundin schenkt Vodafone euch sogar die ersten 6 Monate Giga TV Net inklusive Apple TV 4K. Was ihr dazu wissen müsst, die Gigakombi TV geht von eurem Mobilfunkvertrag aus. Mit dem richtigen Tarif könnt ihr im Aktionszeitraum vom 5. April bis zum 8. August 2022 mit Giga TV Net inklusive Apple TV 4K kräftig sparen. Welche Tarife berechtigt sind und noch mehr Infos zum Gigakombi TV Angebot findet ihr in den Shownotes. Ja, das war's von der Werbung. Zurück zu unserem Thema The Boys. Ich habe mir natürlich immer so Gedanken gemacht, okay, worüber reden wir denn, worüber können wir reden? Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, nee, sorry, das wird jetzt eine reine Spoilerfolge. Das heißt, wenn ihr The Boys noch nicht zu Ende geguckt habt, wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr leider jetzt hier einmal auf Pause machen, das nachholen und dann wiederkommen. Denn ich möchte mit Tim hier rein spoilern und nicht um den heißen Brei herumreden. Also, das war eure Spoilerwarnung. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, also bei The Boys, der dritten Staffel, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht mit Stranger Things durcheinander kriege, das war die 4. Staffel und The Boys ist die 3. Staffel. Da ging es auch sehr oft darum, also was steckt in uns, wer sind wir? Denn, also das ist jetzt für Comic-Fans, so wie dich, Tim, jetzt keine große Überraschung. Es gibt V24 oder auch TempV genannt, also das ist temporäres V, dieser Superstoff, der die Supes ja eben zu Supes macht. Und denen können sich jetzt auch, oder das war zumindest angedacht, denen könnte, dass sich denen auch Zivilisten oder Soldaten oder Polizisten oder Polizistinnen spritzen können, um dann eben für 24 Stunden Superkräfte zu kriegen. Und jetzt in der 3. Staffel haben sich das auch die Supes gespritzt. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen so die Frage, die dann aufkommt, ja, sind wir jetzt eigentlich genauso schlimm wie die Supes? Weil das war ja eigentlich das, wo dagegen haben wir ja immer gekämpft. Jetzt nur witzigerweise die Frage, so in den Comics stellt sich die Frage so gar nicht, oder, Tim?
Nicht so wirklich. Also ich meine, in den Comics passiert es ja von Anfang an. Also Butch und The Boys haben ja von Anfang an Zugang zu diesen Pillen und können von Anfang an wählen, diese ihr selbst Superkräfte zu bekommen, um eben gegen die Supes zu kämpfen. Und ja, da ist die Verhandlung quasi, was macht jetzt hier wirklich das Menschsein aus und so weiter. Und die Verantwortung spielt da tatsächlich in gewissem Maße eine geringere Rolle, weil man quasi diesen Übergang einfach gar nicht hat, weil das quasi der Status quo von Anfang an ist, okay, wir können das auch tun, wenn es dann letztendlich zum Kampf kommt.
Ja, ist ja auch irgendwie logisch, denn ich meine, was willst du oder was wollen wir als Normalsterbliche gegen einen Soup wie Homelander ausrichten? Das war ja auch, finde ich, so die große Stärke der ersten Staffel. Da war ja so Homelander auch, also ist der Homelander ist auch immer noch so der Hauptantagonist, aber da war ja auch so, sag ich mal, in den alltäglichen Folgen tatsächlich so der Gegenspieler. Also das heißt, du kannst noch nicht mal irgendwie einen Soup in die Luft jagen, selbst wenn du ihn, wenn er dir komplett ausgeliefert ist, weil du musst damit rechnen, dass Homelander das hört und dann innerhalb von, weiß was ich, wenigen Sekunden eben bei dir ist. Das fand ich eben sehr spannend. Aber ja, darum geht's jetzt in der dritten Staffel. Wir haben ja auch hier in der bei den Quadrataugen schon über The Boys geredet. Da haben wir noch bei Folge 5 aufgehört. Und dann weiter geht's mit Folge 5. Also erinnerst dich vielleicht, Tim, das ist die Folge, wo Homelander dann sich dem Vorstand von Ward untertan macht. Das ist die Folge, in der Butcher und Maeve so ein Techtelmechtel haben. Und das ist die Folge, in der Blue Hawk A-Trains Bruder verletzt. Und die nächste Folge ist dann, ich will nicht sagen die beste Folge der Staffel, aber zumindest die Folge, da Comic-Fans haben da schon die Ohren gespitzt. Da wusste man nämlich schon, wie sie heißt von vornherein. Sie heißt nämlich Herogasm. Tim, kannst du uns mal erklären, was denn Herogasm oder was der Herogasm ist?
Herogasm ist, wie du schon sagst, unter Fans, vor allem auch der Comics, schon berühmt-berüchtigt gewesen. Das war eigentlich Austeilung quasi von auch bei den Comics, so ein ganz eigenes Heft nochmal gewesen. Und im Zentrum ist im Prinzip, die Supes treffen sich und haben Sex. Und in den absurdesten Arten und Weisen mit involviert mit ihren Superkräften und natürlich auch mit teilweise Menschen dazwischen, die irgendwie ertragen müssen, was die Supes mit ihren Superkräften und ihren Supergliedmassen, sag ich mal, mit ihnen anfangen. Und das ist ganz schön übel. Und jetzt in der Serie ist es natürlich, ich sag mal, in einem relativ kleinen Rahmen. Also es findet ja statt eigentlich in irgendeinem kleinen Vorhaus in der Stadt. Und da trifft sich ja eher so die B-Klasse eigentlich der Superhelden. Also die Nein, geschweige denn bis auf The Deep, nehmen daran eigentlich nicht teil.
Die Seven meinst du, oder?
Die Seven, genau. Ja. Die nehmen daran ja eigentlich nicht teil. In den Comics ist es ein bisschen anders.
Auch nur, weil Homelander ihn dahin geschickt hat, dass er da Soldier Boy töten soll oder was auch immer, was da sein Auftrag war. Aber der ist ja nicht dahin gegangen, um dann da involviert zu sein.
Doch. Also ja? Der war schon ja persönlich da. Der hat ja auch extra seinen Tintenfisch mitgebracht.
Ja. Stimmt.
Und er wusste das ja auch gar nicht, dass Soldier Boy kommt. Ansonsten wären die ja auch da vorbereitet gewesen.
Okay, aber du wolltest was anderes sagen. Du wolltest auf die Comics nochmal zu sprechen kommen.
Ja, genau. In den Comics ist das in wesentlich größerem Ausmaß. Also da ist das kein offizielles Event. Auch unter den Superhelden jetzt nicht so, okay, wir treffen uns jetzt da in irgendeinem Haus. Sondern die sagen dann wirklich halt so, okay, es ist eine Alien-Invasion. Und wir alle Superhelden müssen jetzt in den Weltraum fliegen, um die Aliens zu bekämpfen. Und dann fliegen alle in den Himmel und landen dann auf irgendeiner Südseeinsel und machen da den Herogasm. Also das ist was komplett anderes. Und in dem Sinne in einem wesentlich größeren Ausmaß, aber im anderen Sinne halt auch, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte. Ich meine, Leute, die Comics kennen, wissen ja auch, dass das, was teilweise jetzt in der Serie passiert, ist ja auch vom Gewaltgrad und vor allem der Menge an Sachen, die passieren, teilweise nochmal so dupliziert. Es ist teilweise schon krasser.
Eventuell hat das auch was mit dem Produktionsstandort USA zu tun, denn Gewalt ist ja kein Problem, aber alles, was irgendwie auch nur mit Sex am Rande zu tun hat, hat ja das Potenzial, ein großer Shitstorm oder einen großen Aufschrei hervorzurufen. Insofern vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass, sag ich mal, Sex nicht so die Rolle spielt, weil Blut und Gedärme, die sehen wir en masse. Sex jetzt eher weniger. Wobei, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die erste Folge der dritten Staffel? Die das hat zumindest das männliche Geschlechtsorgan in Großaufnahmen gezeigt.
Ja, sagen wir mal so, das gibt auf jeden Fall dem Harngang nochmal so ein, so eine andere Bedeutung.
Stimmt, ja. Ja, ich meine, also ist das jetzt so eine Sache, wo wir sagen, schade, dass das jetzt nicht in der Staffel oder in der Serie gezeigt wird, oder sagen wir, ja, mei, gibt halt Interessanteres. Also ich muss sagen, okay, also klar, so ganz den Hype hat's jetzt, dem ist es nicht gerecht geworden, aber ich fand das jetzt auch nicht schlimm, weil ja die interessanteren Sachen passieren ja eh abseits davon. Das war ja so mehr so der Hintergrund des Ganzen.
Also ich fand das noch immer großartig und ich finde, wie bei allen Sachen, die jetzt gerade den Vergleich zwischen The Boys und den Comics betreffen, finde ich, ist die Entscheidung gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwas mit dem Produktionsstandort USA zu tun hat, sondern eher, es geht ein bisschen auch um die Pietäten von einem Massenpublikum. Und würde man The Boys so umsetzen, wie die Comics sind, glaube ich nicht, dass die Serie so groß geworden wäre, wie sie jetzt ist.
Was aber ja eben auch, also meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, aber auch ja damit zu tun hat, dass Blut und Gewalt in den USA eben im Mainstream angekommen sind, während eben bei Sex das was ganz anderes ist. Also, in Deutschland ist es vielleicht, in Deutschland würde ich sagen, ist es eher andersrum. Also in Deutschland könntest du theoretisch schon eine Serie über Sex machen, aber so Blut und Gedärme ist hier in Deutschland schwierig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt gerade so auch bei Sex, finde ich, hält sich ja The Boys auch nicht unbedingt zurück. Also wie wir gerade schon geredet haben, da passiert ja trotzdem noch einiges. Man sieht ja auch einen riesen beweglichen Schwanz dann in der Folge, wie er sich ständig über Schultern und sonst wohin schlängelt.
Weißt du noch, wie der heißt, der Typ? Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat ja von Mother's Milk spontan einen Namen bekommen, aber ich weiß es leider nicht mehr.
Ich weiß es offen gesagt auch nicht mehr.
Das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja, ich glaube, vielleicht ist es so, wie du sagst, es hat eher mit den Pietäten der Hauptfiguren zu tun, dass man halt sagt, okay, wir casten jetzt explizit Schauspielerinnen und Schauspieler, bei denen im Vertrag drin steht, okay, wir brauchen dich für eine Sexszene, beziehungsweise wir brauchen dich für eine Nacktszene. Und der Rest kann sich dann, sag ich mal, auf das Schauspielen konzentrieren.
Nee, aber ich meinte damit jetzt auch gar nicht die Stars, sondern das Publikum vor allem. Mhm. Nämlich, also ich sag mal so, der Comic ist teilweise schon ganz schön grenzwertig. Und ich habe schon einiges auch im Trash-Sektor gesehen, was heftig ist. Aber die Comics von The Boys, die sind halt teilweise echt so an der Grenze. Also wo du dann halt wirklich so denkst, da passieren halt auch Frauen, die von Superhelden-Sperma durch die Stärke der Ejakulation halt zerrissen werden und so weiter. Da werden halt so kranke Themen teilweise angesprochen, wo du halt wirklich beim Lesen wirklich schlucken musst. So, what the fuck? So. Mhm. Und ich denke, es ist keine dumme Entscheidung gewesen, das ein bisschen runterzuregeln und einfach den Fokus vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich finde, das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man auch mal als Fan von den Comics dann einfach so eine andere Interpretation dieser Welt einfach sehen kann. Die, in dem Sinne finde ich, ist die Serie halt auch politischer, setzt sich noch mal ein bisschen mehr mit unterschiedlichen Strömungen quasi der Gesellschaft auseinander, wie eben Social Media und eben auch das Showbusiness an sich. Black Lives Matter wird aufgegriffen. Das sind alles so Aspekte, die in den Comics vielleicht nicht ganz so stark thematisiert werden. Und es gibt einfach dann nochmal einen anderen Dreh, während halt jetzt die Comics wirklich halt eher so der Gang auf einem sehr schmalen Grat ist, wo das quasi nur noch Gewaltpornografie ist. Da kann die Serie jetzt halt nochmal etwas hinzufügen, was im Kern schon in den Comics vorhanden war, aber einfach nicht ausformuliert wurde oder größer thematisiert wurde.
Wie wir ja auch schon in unserer vorherigen Folge über The Boys festgestellt haben, ist, dass ja die Gewalt hier nicht so Selbstzweck ist, sondern die Gewalt unterstützt ja die Geschichte oder dient der Geschichte beziehungsweise dient der Figurenzeichnung. Insofern denke ich mal, habe ich da überhaupt kein Problem mit, dass die Serie jetzt deutlich blutiger ist, als man das sonst so von SuperheldInnen-Serien gewohnt ist. Aber du hast gerade gesagt, die dritte Staffel ist noch politischer geworden. Da würde ich dir nicht so wirklich zustimmen. Denn wir haben ja in der zweiten Staffel eine neue Figur eingeführt, nämlich Stormfront. Und durch die ergibt sich ja dann auch diese ganze Geschichte mit der Alt-Right-Bewegung, denn Stormfront ist ja eigentlich, also in den Comics, weiß gar nicht, wie das in den Comics, ob das so von vornherein klar war, aber in der Serie hat sich das dann herausgestellt, dass Stormfront eigentlich von den Nazis erschaffen wurde und eine überzeugte Rechtsextreme ist. Und deswegen war für mich so die zweite Staffel eigentlich deutlich politischer als jetzt die dritte. Und in der dritte geht es ein bisschen, also du hast schon recht, es gibt so mit A-Train auch immer noch so Anleihen an Black Lives Matter. Aber der Fokus war eher so auf Soulja Boy. Deswegen wollte ich dann auch nochmal hier vielleicht nochmal so ein bisschen so den Blick auf die Comics werfen. Denn also wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dann ist ja Soulja Boy und Soulja Boy in den Comics und Soulja Boy in der Serie haben nicht viel miteinander gemein. Und da habe ich mir das falsch gemerkt.
Nee, eigentlich gar nichts. Soulja Boy ist im Prinzip in den Comics einfach nur Mitglied von einem anderen Superhelden-Team. Und es gibt eigentlich keinen größeren, interessanteren Arc um ihn herum in den Comics. Also er ist einfach nur ein weiterer Nebencharakter, wo aber mit dem passiert dann nicht viel. Und dass er jetzt, in der Serie, wo er dann wirklich eher einer der Gründungsväter quasi des Superheldentums von Wort ist auch und allgemein so eine Legende, das ist da gar nicht, also hat gar nichts damit zu tun. Der ist da einfach nur so ein Captain America-Verschnitt ohne quasi den ganzen Background von Captain America.
Ja, fand ich eigentlich ganz gut in der dritten Staffel. Jetzt haben wir halt eine neue Figur, die auch so den Status quo, also Homelander ist der gefährlichste Superheld, der gefährlichste Soup so ein bisschen in Frage stellt, fand ich eigentlich ganz cool. Und dem ja auch, kommt ja wieder so zu dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, so der Frage, was steckt eigentlich in uns, wer sind wir? Und gegen Ende der Staffel wird ja auch so ein bisschen gezeigt, dass Soulja Boy also auch in der Serie ein absolutes Super-Arschloch ist, wie auch die meisten SuperheldInnen, aber dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass er, es wird so ein bisschen angedeutet, dass er das, dass er auch keine glückliche Kindheit hat und dass er irgendwie im Herzen immer noch versucht, so seinen Vater stolz zu machen. Da können wir dann aber gleich auch vielleicht auch so einen kleinen Schlenker machen und zu einer Kritik, denn die ähnliche Frage stellt sich nämlich auch dann bei Homelander. Wieso ist Homelander so, wie er ist und wie viel Mensch steckt eigentlich noch in ihm? Und gerade so im Finale oder in der Folge vor dem Finale war so mein Gefühl, dass so ein bisschen versucht wird, hier Homelander auch noch so eine größere, so eine menschlichere Dimension zu geben. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, denn eigentlich gefällt mir der Homelander so, wie er ist, nämlich als das pure Böse, also als der ein absolut unberechenbarer Charakter, als ein Charakter, der gar keine Skrupel hat und der ein absoluter Soziopath ist, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Wie hat dir das denn so gefallen?
Kommt ein bisschen so drauf an. Also ich fand manche Teile ganz okay, weil gerade so dieser Aspekt von ihm, dass er im Prinzip einfach nur geliebt und bewundert werden will, finde ich eigentlich ganz cool, finde ich ganz interessant. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was sie damit machen. Ich finde, sie sollten ihn nicht zu sehr vermenschlichen. Und das ist ja eine Tendenz, die, finde ich, bei sehr, sehr vielen langlaufenden Serien so vorhanden ist, dass man früher oder später den großen Bösewicht immer mehr vermenschlicht, bis er dann irgendwann Best Buddy mit den Helden ist. Mhm. Und das finde ich, darf halt auf keinen Fall in The Boys passieren.
Das wird auch nicht passieren, glaube ich.
Das wird auch nicht passieren, gerade dadurch, dass sie jetzt Soulja Boy erstmal wieder auf den Abstellgleis und quasi den Grund, warum sie sich verbünden sollten, quasi wieder negiert haben. Denke ich, wird es nicht passieren. Und im Prinzip deutet sich der nächste Konflikt ja schon wieder an. Also das eben mit Victoria Newman, also diese Leiterin von dem Anti-Superhelden-Ermittlungsding, jetzt ja im Prinzip Vizepräsidentin wahrscheinlich werden wird.
Genau.
Das wird ja da in einer von den letzten Szenen so gezeigt und sie ist ja im Prinzip auch nur eine weitere Marionette von Homelander, deren Aufstieg in gewissem Maße von ihm ermöglicht wurde. Und dann hat man ja schon wieder so die Konstellation von Newman und eben Homelander gegen den Rest.
Ja.
Und da würde ich aber auch wieder sagen, man muss ja, weil du so ein bisschen weniger Politik in der dritten Staffel, aber ich meine, es geht ja auch ein bisschen darum, die Gesellschaft und wie sie sich entwickelt. Und da sind ja sehr, sehr viele Trump-Parallelen jetzt auch in der dritten Staffel. Eben mit der gesellschaftlichen Entwicklung, Alt-Right, Militarisierung eigentlich auch so von teilweise Zivilbevölkerung, die da immer mehr zu einem rasenden Mob werden und so weiter und die es abfeiern, wenn Homelander auf einem öffentlichen Platz jemand die Birne wegbläst. Also,
ja, finde es halt doch standen da Figuren, die in unserer Zeitlinie am 6. Januar versucht haben, das Kapitol zu stürmen, ne?
Genau. Ja. Zum Beispiel also, ja auch der neue Mann von MMs Frau, der ja da immer mehr so in diese Richtung und so, ja, Homelander ist der Einzige, der uns beschützen kann und dann auch immer mehr so in dieser Blase aufgeht.
Und ein Lehrer ist furchtbar, also, oh mein Gott, was der dann wahrscheinlich seinen Schülerinnen und Schülern weitergibt, gruselig. Das war ja so ein bisschen so meine Sorge vor den letzten Folgen, so, okay, wo führt denn das alles noch hin? Weil ich meine, Homelander so als den großen Bösewicht, den kann man halt auch, also an seinen Schrauben kannst du halt auch nur drehen, wie es geht, und irgendwann muss es ja, ist ein Ende erreicht, irgendwann ist eine Decke erreicht, und dann entweder bringt Homelander alle um, oder irgendjemand bringt Homelander um oder hält ihn halt eben in Schach. Und das war so ein bisschen mal so meine Sorge, okay, wie weit kann die Serie dieses Spiel noch spielen? Aber jetzt in der letzten Folge ist ja, also die Figur gibt's ja schon länger, Ryan, also der biologische Sohn von Homelander, der war jetzt bisher immer so ein bisschen im Hintergrund, beziehungsweise man hat ihn auch so ein bisschen so als Leverage oder als Druckmittel auf Homelander eingesetzt. Aber jetzt wird so ein bisschen, also so habe ich das interpretiert, er ist ja bei dieser eben Szene dabei, auf die wir eben angespielt haben, wo der Starlight-Anhänger von Homelander umgebracht wird. Und alle feiern, erst sind alle schockiert und dann feiern das alle und dann zoomt die Kamera auf das Gesicht von Ryan und der hat erst so einen neutralen Gesichtsausdruck und dann heben sich so die Mundwinkel. Also offensichtlich wird da so dieser soziopathische Samen auch schon bei ihm reingepflanzt und das.
Ja, ich bin da auch nur so gesessen, oh no, oh no, oh no, während der Mundwinkel immer weiter so nach oben geht, denke ich so, ah shit.
Ja, shit. Also das war so meine Sorge, so okay, was kannst du mit Homelander noch machen? Und ja, sie haben also ganz organisch eine Möglichkeit gefunden, ihn noch schlimmer zu machen, indem er jetzt nämlich eine Art Mini-Me bei sich hat, der so in die soziopathischen Homelander-Wege eingefügt wird. Also furchtbar. Also deswegen jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich mal so eine Zeit lang so eine Boys-Pause brauchte, weil also es ist schon sehr hart und die armen The Boys sind schon sehr underpowered und ja.
Und es wurden ja jetzt auch in dieser Staffel wieder einige retardierende Momente, also Leute, die prinzipiell zumindest machttechnisch eventuell was gegen Homelander noch machen könnten, wurden ja nach und nach ausgeschaltet. Und jetzt ist wieder Soldier Boy vom Tisch, Maeve ist vom Tisch, da sie ja jetzt erstmal ihre Kräfte zumindest verloren hat.
Edgar, und also der CEO, der ehemalige CEO von Vought, ist jetzt auch abserviert worden und er hat noch Black gesagt, Noir. Black Noir, ja, wobei, hat irgendjemand gedacht, dass Black Noir was gegen Homelander reißen kann? Also ich.
Naja, ich war mir halt ganze Zeit nicht sicher, wer jetzt wirklich hinter Black Noir steckt, ob da vielleicht noch irgendwie eine Wendung mit drin ist. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das aus den Comics warst, aber in den Comics.
Aber erklär mal.
In den Comics ist Black Noir nämlich mehr oder minder der Klon. Ein Klon von Homelander.
Mm.
Und ja. Da wäre dann halt, habe ich ganz Zeit so gedacht, oh, vielleicht ist er ja, vielleicht doch steckt er irgendwie da hinter der Maske und das ist einfach ganz Zeit so ein Fehlleiten quasi mit dem, wo war der Rückblick nochmal, in welchem Land war das? Irgendwas Südasien oder so?
Weißt Ach so, du das, nee, das,
ich weiß gerade nicht,
also für mich war das, ich glaube, das sollte so die CIA, die so in Südamerika, so in Lateinamerika da überall mitgespielt hat und da, ich glaube, das sollte so eine Parodie darauf sein.
Ja, aber ich hatte halt ganze Zeit so gedacht, ja, vielleicht leiten sie einen ja fehl und da steckt halt doch der Homelander-Klon oder sonst wer dahinter. Aber nee, jetzt auf jeden Fall nicht. Aber sorry, ich hatte dich jetzt auch unterbrochen mit.
Ja, warte, aber jetzt lass go with the flow. Ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte mehr so mit dem Flow gehen und weniger auf meine Punkte eingehen. Insofern, also ja, Black Noir ist jetzt nur so die Frage. Das ist ja auch sowas, wo sich dann die Leute dann im Internet so fragen: Ist er denn wirklich tot? Denn er hat ja auch Selbstheilungskräfte offensichtlich, denn wie wir in dieser einen Rückblende gesehen haben, beziehungsweise in diesem Reenactment durch die Comicfiguren. Er hat ja, ist ja schwer verletzt worden durch Soldier Boy, aber hat das offensichtlich gut weggesteckt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall besser weggesteckt, als ich das jetzt wegstecken würde. Und jetzt gibt's schon die Ersten, die sagen, ist er denn wirklich tot? Wir haben ja zum Beispiel auch gar keinen Nachruf auf ihn gesehen, so wie wir das bei Maeve gesehen haben. Also, aber da würde ich sagen, ich glaube schon, dass er tot ist. Und Ward hat das einfach nicht öffentlich gemacht, weil sie ja theoretisch in sein Kostüm jeden reinstecken können, weil ja niemand sein Gesicht sieht. Verstehst du?
Das habe ich mir halt auch schon gedacht, dass sie vielleicht ihn einfach ersetzen.
Und dann ja vielleicht mit irgendjemand, der dann noch in the long run wichtig wird. Wer aber auf jeden Fall schon auch wichtig werden könnte dann für die nächsten zukünftigeren Staffeln und vielleicht auch, wenn es darum geht, Homelander so ein bisschen in Schach zu halten, ist A-Train. Denn A-Train hat ja auch in der Staffel so ein bisschen mehr Zeit bekommen und auch eine etwas menschlichere Seite von ihm haben wir gesehen. Wir haben nämlich seinen Bruder kennengelernt und der ja keine Superheldenfähigkeiten hat und deswegen vielleicht ihn so ein bisschen geerdet hat. Jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass der ja mit ihm gebrochen hatte, hat gesagt, ja, du bist ein Mörder und einen Mörder möchte ich in meinem Haus nicht haben. Also führt das jetzt zu einem, also verstärkt das jetzt den Umdenkenprozess von A-Train und so geht er jetzt weiter den Weg, den er schon begonnen hat in der dritten Staffel, nämlich dass ihm so bewusst wird, was für eine Scheiße er eigentlich angerichtet hat. Oder sorgt das jetzt eher im Gegenteil dazu, dass er sagt, okay, gut, fuck it, ich bin jetzt der neue A-Train, jetzt hier kommen jetzt die neuesten, die tollen neuen Werbedeals und jetzt konzentriere ich mich auf meine, in Anführungszeichen, Superheldenkarriere. Was glaubst du?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass A-Train noch eine der interessantesten Figuren in der Serie eigentlich werden könnte. Eben, dass er einer ist, der von Anfang an auf der Seite eben von Homelander stand und von seinem System profitiert hat. Und wenn das jetzt wirklich so fortgeführt wird und er quasi immer mehr sich so dieses Bewusstsein werden des eigenen der eigenen Stellung, welche Macht er hat und wie er sie missbraucht hat, dann könnte das halt noch richtig spannend werden. Und ich hoffe, das wird auch so weitergeführt. Aber klar, er könnte dann so zur Fraktion überwechseln, die gegen Homelander ist. Aber sind wir mal ehrlich, er könnte gegen Homelander auch nichts.
Nee.
Wenn der mit voller Geschwindigkeit gegen Homelander rennt, dann zerklatscht er wahrscheinlich wie eine Fliege auf ihm.
Ja, ja.
Dann wird es dann wahrscheinlich eher so umgekehrt wie damals, als er da durch die Freundin von Huey durchgelaufen ist, wird es dann eher, dass er einfach durch ihn durchläuft und der Rest von ihm kommt in so blutigen Spritzen auf der anderen Seite raus.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, aber vielleicht ist es so die Summe, weißt du, dass so einer alleine nein, aber wenn alle irgendwie so kämpfen würden, dann vielleicht ja, aber wir wissen es nicht.
Ja, ich meine, ja. Maeve hat ja auch ziemlich gezeigt, dass sie so in einem Kampf One-on-One doch ordentlich Schaden bei Homelander. Ich meine, sie hat ihm seine Trommelfell dann auch noch ausgestochen und so weiter.
Wissen wir nicht, ob das wirklich langfristig ist.
Aber ja, wird sich wahrscheinlich heilen, aber sie hat in einem One-on-One-Fight gegen Homelander alleine, also sie hat ja keine Hilfe in der Zeit, hat sie extrem lang durchgehalten.
Das stimmt und das ist ja jetzt auch ein bisschen überraschend für mich, dass sie jetzt so, sag ich mal, so das perfekte Ende gefunden hat. Also durch Soldier Boy, durch diesen Blast von Soldier Boy hat sie ja ihre Kräfte verloren und wie wir ja jetzt in der dritten Staffel eben gelernt haben, dass es dann auch tatsächlich permanent, also Kimiko hat ja auch ihre Kräfte verloren und sie hat die ja nur zurückbekommen, weil sie eben eine neue Dosis V gespritzt bekommen hat. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es eventuell so dahin führen wird, dass durch Soldier Boy, dass die Homelander die Kräfte nehmen, aber vielleicht heben sie sich das ja auf, denn wie wir ja gesehen haben, Soldier Boy lebt ja noch und jetzt ist er eben im Arsenal der CIA, also von Gott, heißt sie Grace oder Grace?
Ich glaube Grace.
Grace. Ja, also vielleicht wird er ja dann irgendwann nochmal hervorgeholt Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt, auf welcher Seite er steht. Also wir wissen jetzt, dass er, wenn er nochmal aufgetaut werden würde, wird sich erstmal natürlich an irgendwelchen sämtlichen Leuten rechnen, aber langfristig wird er sich dann auch wieder Homelander entgegenstellen. Und was ich auch sehr spannend fand in der Staffel, also es war ja immer so, dass Homelander so diese Fassade hatte, so diese ich bin der ich bin im Prinzip Superman und alle himmeln mich an, aber er hat sich ja jetzt in der dritten Staffel so zu einem Alt-Right Trump Liebling entwickelt. Und ich habe halt immer so gedacht, auch die Serie hat uns das ja immer glauben lassen, ja, wenn die Leute nur wissen, was für ein Arschloch Homelander wirklich ist, dann ist es vorbei, dann ist auch seine Karriere vorbei. Und ich weiß nicht, ob sich da die Serie so entwickelt hat oder tatsächlich die Gesellschaft in den USA so krass polarisiert hat. Mittlerweile ist es ja wirklich so, wie Trump gesagt hat, ich paraphrasiere jetzt das, was Trump gesagt hat. Also Homelander kann jetzt in der aller Öffentlichkeit einen Typen das Gehirn weglasern und er wird gefeiert. Er wird von seinen Anhängern und Anhängerinnen gefeiert. Und soweit ist es schon. Er kann jetzt tatsächlich die Fassade fallen lassen. Er kann zeigen, wer er ist. Und es führt eben nicht dazu, dass er irgendwie jetzt gesagt wird, okay, so nicht, sondern er kommt damit durch. Und das ist richtig gruselig und richtig erschreckend,
finde ich. Definitiv. Aber ich finde auch, dass ich die Staffel eigentlich ziemlich politisch finde, weil eben dieses Alt-Right so krass aufgegriffen wird. Und teilweise hatte ich halt so das Gefühl, dass er teilweise Wort für Wort auch Sachen von Trump eben zitiert wurden. War das nicht sogar mal während dem Wahlkampf, dass als Trump da irgendwie so gemeint hat, er könnte auf der Straße jemanden erschießen und
so? Ja, okay, das meinte ich damit. Das hat er ja gesagt. Ja,
genau. Und das ist halt schon furchtbar erschreckend. Und deswegen finde ich es halt auch die Serie teilweise in Comics ziemlich weit voraus, weil das auf so eine intelligente, subtile Weise macht. Also es ist nicht aufdrängend oder sonst was, sondern es passiert einfach so organisch und es fühlt sich trotzdem an, wie eine Welt, die in gewissem Maße Sinn macht, weil man es eben gerade auch im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, in den Medien halt genauso sieht.
Ja. Und deswegen muss ich manchmal tatsächlich auch eine Pause machen, weil es mich dann zu sehr an die Realität erinnert und die Realität ist halt nicht weit entfernt, so von der Scheißigkeit her. Okay, aber ich wollte noch mit dir ein bisschen drüber reden, über das, worum es auch in der Staffel geht, von den politischen Untertönen mal abgesehen, denn darum, so was macht uns zu dem, was wir sind. Und Butcher hat ja zum Beispiel gesagt, an einer Stelle, the V made me more me, also das V hat so das Schlechte in mir hervorgekehrt oder hat eben mich zu dem gemacht, den ich eigentlich im Innersten bin. Und während dann zum Beispiel Kimiko gesagt hat, I blamed the V for making me a monster, but it was all me. Also auch wieder das Gleiche, was Butcher auch gesagt hat. Aber dann später hat sie ja auch gesagt zu Frenchy, our past is not who we are. Und das haben wir ja auch eben in der Staffel gesehen, dass Butcher ja durch seinen Vater, der ihn ja sehr misshandelt hat, so in so eine Richtung gedrückt wurde. Und also Kimiko hat es nicht zu ihm gesagt, sondern zu Frenchy. Da wurde ja auch behauptet, dass er eben in der Vergangenheit ziemlich krass drauf war. Aber auch das ist ja wieder so eine Tür für Butcher. Also deine Vergangenheit muss nicht zwingend deine Zukunft festlegen. Also du kannst da auch immer noch was ändern. Jetzt ist nur die Frage, ja, hat Butcher, also kriegt Butcher das noch hin, weil, wie wir ja auch in der letzten Folge gesehen haben, also der Arzt gibt ihm noch, also es ist eine Zeitspanne, die in Monaten gemessen wird und nicht mehr in Jahren. Und jetzt ist so deine Einschätzung, was glaubst du, also wird Butcher tatsächlich in der nächsten Staffel sterben? Oder, weiß ich nicht, das habe ich so mich gefragt, warum nimmt er, ich meine, wenn klar ist, dass er eh stirbt, könnte er auch einfach wirklich echtes Wie sich spritzen? Wenn er dann beim Prozess stirbt, dann stirbt er, aber ich meine, er stirbt ja eh, oder er überlebt und eventuell macht es dann alles wieder rückgängig. Was glaubst du?
Das ist schwer zu sagen. Entweder sie lösen das halt dann nachher damit, dass es irgendwie eine neue Version von V gibt, mit der die Nebenwirkungen halt ausgelöscht werden, was aber ziemlich inkonsistent wäre. Im Moment scheint es nicht so, als würde Butcher dazu gestimmt sein, aufzuhören. Ich meine,
also du meinst, er macht so lange weiter, bis er kann, und irgendwann fällt er halt tot um. Okay, aber
bei mir ist halt eher, so handlungslogisch, nämlich eigentlich bei Huey, der weniger oft wie eingenommen hat wie Butcher, und da wurde gesagt, wenn er es noch einmal nimmt, dann wird sich wahrscheinlich sein Hirn in Brei verwandeln, während Butch mittlerweile 2 oder 3 Dosen mindestens mehr Intus hat. Und bei ihm geht es irgendwie noch. Da müssen sie halt auch ein bisschen aufpassen dann. Also wenn sie das halt noch ewig weiterziehen und dass er immer doch noch weitermacht und nochmal eine Dosis nimmt, dann macht das halt irgendwann absolut gar keinen Sinn mehr.
Ja, und aber was mich da jetzt auch so interessiert, er ist ja eigentlich so das Aushängeschild der Serie gewesen. Also schon fast so eine ikonische Figur neben Homelander. Und da ist so die Frage, kann sich die Serie das wirklich, also traut sich die Serie wirklich so ihre in Anführungszeichen Hauptfigur dann zu streichen? Also was glaubst du, werden sie wirklich dann irgendwann Butcher aus der Serie schreiben?
Ich wag's ehrlich gesagt zu bezweifeln. Weil du eben auf beiden Seiten brauchst so den gewissen Extremismusgrad, damit das Ganze funktioniert und diese klaren Fronten. Und ich finde, das ist halt auch ein bisschen das Gute an The Boys, dass halt im Prinzip es auf beiden Seiten Monster gibt. Es sind eben nicht nur die Superhelden, die ziemlich kranke, schlimme Dinge tun. Butch ist eine Person, die durch ihre eigenen Traumata, aber vielleicht auch durch einen Teil der eigenen Persönlichkeit zu genau den gleichen schlimmen Dingen wahrscheinlich fähig wäre und der sich genauso wenig um Zivilisten kümmert oder um den kleinen Mann oder Frau, also der, wenn er von Anfang an wie Homelander aufgewachsen wäre, wäre genauso, wenn nicht schlimmer, weil er genauso wenig einen Fick drauf gibt und im Prinzip ja regelmäßig schon dafür verantwortlich war, dass zig Menschen, ich meine, beim Herogasm oder so, das waren ja nicht nur Supes, da waren auch teilweise normale Menschen dabei.
Das stimmt, ja. Also das wird ja immer in der Serie auch immer wieder behauptet. Er hat ja so einen Ruf, dadurch, dass er eben bei Leuten anruft und sagt, hey, kennst du mich? Mach das, was ich will, sonst mache ich schlimme Dinge. Damit kommt er ja deswegen durch, weil er eben diesen Ruf hat.
Genau, und deswegen glaube ich halt echt nicht, dass die den streichen werden. Sie müssen natürlich einen neuen Konflikt für ihn finden, der aber, denke ich, auch schon vorhanden ist dadurch, dass sein, naja, es ist ja eher sein Ziehsohn, beziehungsweise der Sohn von seiner Frau und Homelander, aber dass der eben jetzt komplett zum Lager von Homelander wahrscheinlich rüberwechselt, wird es natürlich nochmal eine interessante Ebene aufmachen, weil er diesmal eben nicht nur gegen Homelander, bei dem er keinerlei Gewissensbisse hat, sondern eben auch er fühlt sich ja schon wie sein Vater. Also das wird ja in mehreren Szenen eigentlich so ein bisschen klar, dass er sich trotzdem wie sein Vater fühlt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Vater ist. Aber wenn er jetzt quasi auch gegen seinen Sohn kämpfen muss, ob das dann bei ihm vielleicht auch einen Schalter umlegt, das wäre natürlich interessant zu sehen. Oder ich glaube, da ist halt so der Moment, wo es sich entscheidet, bin ich bereit dazu, meinen eigenen Sohn, also oder den Sohn von der Person, die mir am wichtigsten war, auch zu töten? Oder ist das dann halt wirklich der Punkt, wo ich dann aufhöre?
Das ist auch wieder so eine Sache, die wir dann, also ich finde es einfach mega faszinierend, dass die Serie so richtig gut ist, so permanent so mögliche Konfliktherde für die Zukunft in petto zu haben. Also die Serie könnte jetzt noch locker, denke ich mal, ein paar Staffeln gehen und es ergeben sich immer durch die Figurenkonstellationen so organisch Konfliktpotenziale, die das Weiterschauen auch wirklich spannend und interessant machen. Vielleicht noch ein bisschen so jetzt hier in die Zukunft geguckt, also in dieser Staffel wurde ja eben das V24 eingeführt, aber das ist ja jetzt in der Zukunft erstmal keine Möglichkeit mehr, denn wie wir ja jetzt eben wissen, also wenn du das längerfristig nimmst, dann wirst du auch dran sterben. Also das war ja so, sag ich mal, so in der dritten Staffel jetzt ein bisschen so die Notlösung, okay, wir können uns tatsächlich auch mal für 5 Minuten Homelander stellen, weil wir eben das V24 haben, aber das wird ja jetzt in Zukunft ausfallen. Und ich frage mich da jetzt, was ihnen da jetzt als Neues einfallen wird. Okay, sie haben Starlight jetzt neu auf ihrer Seite. Starlight wird ja jetzt ist er jetzt Teil der Boys. Aber was macht das jetzt mit den restlichen Normalsterblichen im Team? Also was, vielleicht können wir da irgendwie so nochmal in die Comics reinwerfen. Also wie geht's weiter, Tim? Hat sich die Serie jetzt schon vielleicht auch zu sehr von seinen Comicwurzeln entfernt, um noch Voraussagen treffen zu können? Oder was würdest du sagen?
Definitiv. Also ich würde sagen, so feste Voraussagen kann man auf Basis von den Comics jetzt kaum noch treffen. Da ist es einfach zu weit entfernt mittlerweile und hat zu sehr sein eigenes Ding gemacht. Ich finde die Entwicklung, dass es jetzt, dass die Leute das Wie einfach nicht mehr nehmen können, finde ich eigentlich sogar gut, weil das war jetzt für eine Staffel ziemlich geil. Hat man halt eben auch wie die Figuren so ein bisschen zum Power-Trip, wo endlich können die mal wieder so zurück auf die Fresse geben und so weiter. Aber da hätte man sich sehr schnell, glaube ich, vielleicht in eine Sackgasse reingeschrieben. Mhm. Was ich mir halt aus den Comics noch, da gibt's noch eine Supes-Vereinigung, ein Superhelden-Team, das bisher nicht aufgetaucht ist, das aber in einigen, also in so einer ganzen Storyline eine größere Rolle spielt. Und das wären eben die G-Men.
Also, was sind denn die G-Men?
G-Men, wie der Name verrät, ist im Prinzip das Äquivalent zu den X-Men. Bloß halt, wie typisch für The Boys, halt ins Schreckliche, ins Absurde, ins Perverse verdreht. In den Comics gehen eigentlich The Boys einfach sehr unabhängig jetzt von der restlichen Handlung einfach gegen die einfach vor und wollen sie halt zu Fall bringen, was glaube damals sogar im ersten Kill von Huey dann resultiert, der dann einem von den G-Men die Faust durch den Bauch rammt, als er zum ersten Mal das Wie nimmt. Aber dadurch, dass das jetzt ja komplett unabhängig eigentlich, also die Handlung hat sich zu weit davon entwickelt. Also ich glaube, gegen die G-Men gehen sie in einen von den ersten Runs eigentlich schon vor. Also das liegt eigentlich jetzt schon weit in der Vergangenheit zurück. So könnten die halt mit dem Team nochmal so eine Fraktion ins Spiel bringen, eben wenn sie genauso pervertiert sind wie in den Comics, die so eine Ambivalenz, okay, verbünden wir uns mit denen gegen Homelander, da sind nochmal ein paar mächtige Charaktere mit drin. Oder müssen wir die halt auch zu Fall bringen, weil wir, wie jetzt bei Soldier Boy schon das Problem war, setzen wir dann nicht einfach die Nexen wieder auf und dann müssen wir die wieder niederbringen. Aber da könnte potenziell dann noch was in der Richtung passieren.
Also ich glaube schon, dass da noch was passieren könnte, denn es wurde, glaube ich, auch in der ersten Staffel wurde ja angedeutet, dass ja im Prinzip jede amerikanische Großstadt so ihre eigenen Superheldinnen und Superhelden hat. Insofern, wir haben da, glaube ich, von vielen noch nichts gehört. Also ist jetzt für mich naheliegend, dass da noch ein neues Team vorgestellt wird. Vielleicht auch dann so als Bauernopfer für Homelander. Denn wenn er unsere Heldinnen und Helden nicht töten kann, weil dann wäre die Serie vorbei, dann muss er halt jemand anderes töten. Und ne, dann wäre das ja die Möglichkeit.
Definitiv. Und dann wäre natürlich auch die Frage, wie lang bleibt die Serie noch? Also im Moment ist sie ja noch immer sehr amerikazentrisch, aber man könnte natürlich auch noch neue Supes einfach erfinden, auch die vielleicht jetzt auch aus dem Ausland kommen. Irgendwelche französischen Supes, vielleicht gibt es irgendein abgefahrenes Europa-Superhelden-Team. Das wäre natürlich auch alles noch eine Möglichkeit für die Zukunft von The Boys, wo man dann vielleicht auch ein außenpolitisches Feld für The Boys aufmachen könnte.
Sind ja schon einige, also ist mindestens ein Spin-off ist doch geplant oder ist das sogar schon in Produktion mit, habe ich jetzt gehört, mit einem College-Setting? Also hast du vielleicht mehr Infos?
Bin ich mir gerade, ich glaube gerade sogar zum ersten Mal, muss ich sagen. Okay, gut,
dann hört ihr es hier zum ersten Mal oder falls es nicht stimmt, auch habe ich das nie behauptet. Aber klar wäre das auch eine gute Möglichkeit, denn zum Beispiel im Animationssektor könnte man ja einiges tun, wenn jetzt, sage ich mal, das Budget für ein richtiges Spin-off nicht da wäre, so wie das jetzt zum Beispiel Netflix mit House des Geldes macht. Die haben ja jetzt, sind ja jetzt mit House des Geldes in Spanien ist ja durch und jetzt machen sie eben mit House des Geldes in Korea weiter. Theoretisch könnte das ja Prime Video auch machen.
Genau, also ich meine, es gibt ja schon The Boys Diabolical, also wo ja dann so Anthologieserie, jede Folge hat eine eigene kleine Storyline, aber das könnte man natürlich auch größer aufziehen und dass eben gerade der auch recht brutale Stil von The Boys sich auch ganz gut im Animationssektor umsetzen lässt, haben ja auch Serien wie Invincible zum Beispiel gezeigt, die ja auch teilweise einen ähnlich krassen Gewaltgrad erreichen.
Haben wir übrigens auch hier in dieser Podcast-Reihe drüber geredet. Hört da gerne mal rein. Genau, Invincible hier bei Die Quadrataugen. Vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen als Fazit. Wie hat dir denn die dritte Staffel jetzt gefallen? Vielleicht auch gerne im Vergleich zu den vorherigen Staffeln.
Mir hat eigentlich die dritte Staffel jetzt richtig gut gefallen. Also ich finde, da wird halt das Niveau ganz stark oben gehalten. Ich finde, die Entwicklung vor allem von den einzelnen Figuren wird sehr nachvollziehbar und interessant irgendwie so fortgeführt. Eben jetzt, was wir besprochen haben mit A-Train, aber auch Homelander, der ja diesmal noch eine sehr viel stärkere menschliche Seite in gewissem Maße gezeigt hat, aber halt trotzdem so das gute alte Monster bleibt. Und im Prinzip wird er ja nur immer gruseliger dadurch, dass du merkst, er hat eigentlich keine Ahnung. Er ist ja jetzt, er kann keine große Firma leiten und er könnte auch kein Land leiten und so weiter. Aber er gewinnt an Macht und einfach nur, weil er mächtig ist und stark ist und unantastbar. Wo das noch hinführen kann, das ist eigentlich, finde ich halt mega interessant. Hm. Und auf der anderen Seite ist halt auch geil, dass im Prinzip jede Figur, ich finde das Schwierigste für eine langlaufende Serie ist, bei jeder Figur dass man weiterhin interessiert ist, was mit ihr passiert, welche haben sie noch interessante Geschichten oder sollte man sie halt langsam rausschreiben. Und das ist halt bei mir irgendwie so gar nicht der Fall, weil ich jetzt, ich finde es noch immer mega interessant, weil wie es Huey und Starlight geht. Butch hat zig Richtungen, in die er sich jetzt weiterentwickeln könnte, aber auch so eine von meinen Lieblingsstorylines eigentlich, so diese Freundschaft, aufblühende, vielleicht auch Romanze zwischen Frenchie und Kimiko, finde ich ultra cool und ja. Würde ich gerne mehr drüber wissen.
Ja, und das auch, war nämlich auch so ein bisschen, sorry, das war nämlich auch so ein bisschen so meine Kritik eigentlich an den bisherigen Staffeln von The Boys, dass du einfach mit Homelander so eine unfassbar interessante Figur hast und die eigentlichen Boys, also die TitelheldInnen und Titelhelden, dass die so ein bisschen abfallen. Also ich fand, lange Zeit waren die Boys ziemlich langweilig oder auch irgendwie unsympathisch oder uninteressant. Aber gerade jetzt hier die dritte Staffel hat den allen nochmal so eine neue Facette gegeben. Zum Beispiel Mother's Milk ist jetzt eigentlich meine neue Lieblingsfigur. Der hat jetzt im Finale eine kurze, aber richtig schöne Szene mit seiner Tochter gehabt. Und allein deswegen bin ich halt irgendwie auch noch immer dran interessiert, wie geht's mit den beiden weiter oder geht's mit generell mit allen weiter, wie du schon gesagt hast. Selbst bei Huey. Huey ist ja, war ja lange Zeit also schon sehr bland, aber irgendwie hat die jetzt die dritte Staffel nochmal eine neue Facette für ihn bereitgehalten und ich bin jetzt auch weiterhin dabei. Also ich möchte jetzt schon noch wissen, wie geht's ihm? Er liegt ja jetzt weiter irgendwie vielleicht doch noch mal dem Machtrausch, irgendwie, keine Ahnung, spritzt er sich doch noch mal V24 in einem schwachen Moment oder so. Und ja, die Beziehung zwischen ihm und Starlight, wie geht's da weiter? Also bin total dabei. Interessiert mich voll. Freue mich auf eine neue Staffel.
Definitiv. Und ich bin jetzt halt auch mal gespannt, wie dann der Storystrang von eben Starlight weitergeht, die jetzt eben in einer großen Geste ihr Heldenkostüm abgelegt hat, weggeworfen hat. Und jetzt quasi als auch politisches, als politische Gegenpol zu Homelander, wie das mit ihr weitergeht. Oder ob wir halt dann vielleicht nachher wirklich so ein Civil War im The Boys-Universum haben mit Starlight auf der einen Seite, Homelander auf der anderen Seite. Ne?
Mm. Auch das möglich und auch weiterhin interessant. Also ja, ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen mehr Bock drauf gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall, bin jetzt nach dieser dritten Staffel umso mehr gehuckt und tatsächlich Fan von der Serie. Insofern freue ich mich da auf die weiteren Folgen, die es ja auf jeden Fall geben wird. Vor allem auch, denke ich mal, so für Comic-Experten wie dich. Es ist jetzt auch deutlich spannend dadurch, dass sich das einfach so von den Comic-Wurzeln entfernt und auch emanzipiert hat. Also Es ist einfach nicht nur eine Neuinterpretation oder einfach eine Adaption, sondern es ist tatsächlich eine Neuinterpretation. Und auch für dich, für jemand, der die Comics gelesen hat, ist das alles noch neu und spannend. Und das finde ich einfach großartig, dass wir so eine tolle Serie haben, muss ich mal einfach sagen. Jo, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest zu der Serie?
Nee, eigentlich nicht, aber so zum Abschluss vielleicht auch nochmal, ich fand's halt auch so interessant, was Serien halt manchmal nochmal anrichten können. Und das ist eben, wie du schon gesagt hast, die Serie ist manchmal überfordernd, weil sie einfach so heftige Themen anspricht, aber sie nimmt einen einfach auch durch eben die Elemente, die vielleicht aus der realen Welt halt kommen, aber auch einfach durch die Figuren, wie wir jetzt gerade auch nochmal besprochen haben, was einfach furchtbar starke Arbeit ist, dass man alle ins Herz schließt und das solche Emotionen hervorruft. Und da ist mir jetzt halt auch gerade so im direkten Vergleich so von Woche zu Woche mit zum Beispiel Obi-Wan halt aufgefallen, wo ich fand Obi-Wan nicht schlecht, aber es konnte für mich halt nicht mal im Ansatz die gleichen Emotionen hervorrufen. Das sage ich als jahrelanger Star-Wars-Fan. Das hat bei mir nicht die gleichen Emotionen hervorgerufen wie bei The Boys, weil The Boys es mehr geschafft hat, mich einfach mitzunehmen und irgendwas zu tun, was bei mir irgendwas bewirkt, wo ich Gefühle entwickle, wo ich Positionen auch entwickle. Und das schaffen nicht so viele Serien. Und das finde ich echt cool. Und ich finde halt oft, also gerade so Leute, die jetzt vielleicht keine Superhelden-Fans sind, sage ich trotzdem immer, schau dir das an. Die Serie hat so einen universalen Anspruch. Teilweise hat eigentlich eine Superhelden-Serie kaum das Recht, so universell teilweise zu sein und auch so relevant.
Wir bekommen das ja tatsächlich auch ab und zu unter unseren Videos gefragt. Also Leute, die durch unsere Videos auf die Serie stoßen und die fragen dann in den Kommentaren, ja, also okay, also wie ist es? Ist sie wirklich so gut? Soll ich der eine Chance geben? Und ich schreibe immer, ja, wenn du auf schwarzen Humor stehst und wenn Gore jetzt kein Problem für dich ist, dann guck auf jeden Fall rein. Die Serie ist es wert. Wie hat euch denn die dritte Staffel von The Boys gefallen oder wie gefällt euch die Serie generell? Schreibt's uns gerne an unsere E-Mail-Adresse sprichmituns@jellyfish.com. Ja, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.